ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Unser kleines Ritual zum Sendebeginn. Und da heißt es zuerst Name.
Irina Fingerova.
Geburtstag.
23.07.1993.
Geburtsort?
Odessa.
Sie schreiben Odessa immer nur mit einem S, habe ich gesehen.
Mhm.
Ja? Schon immer?
Ja, das ist ukrainische Schreibweise, weil auf Ukrainisch ist es Odessa mit einem S. Und es ist auch ganz wichtig, dass man das auch so schreibt. Dann zeigt man, okay, wir respektieren es, dass die ukrainische Sprache existiert. Und da gibt es Regeln und wir unterstützen es. Und viele deutsche Medien machen es schon. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, wie sie es machen.
Mhm. Also diese Definition auch Odessas als ukrainische Stadt steckt ja auch
genau.
Dahinter. Die Profession?
Ärztin und Autorin.
In dieser Reihenfolge?
Das weiß ich nicht. Ich bin eher beides. Ja, Mutter kommt auch dazu, ob es eine Profession ist. Auch.
Care-Arbeit sollte eigentlich Arbeit möglicherweise.
Auch.
Aber die
Autorin und Ärztin, okay.
Ja,
schon.
Die streiten die sich oder kommen die gut miteinander klar, die Autorin und die Ärztin?
Sie kommen gut miteinander klar. Ich klaue bei Ärzten ganz viele Geschichten für die Autorin.
Also super.
Das klappt gut.
Genau, da werden wir noch drüber sprechen, weil das eine Rolle spielt für das Buch, das Sie gerade veröffentlicht haben, Zugwind. Erstmal die nächste Steckbrieffrage, die lautet, was treibt Sie an?
Reisen, gute Geschichten mit unerwarteten Enden, Träume und Zeit mit meiner Familie, vor allem mit meiner Tochter.
Hm. Wenn Sie sagen Träume, meinen Sie dann wirklich Träume im Sinne von dem, was in der Nacht im Geist passiert? Oder meinen Sie Träume im Sinne von, mich treiben meine Vorstellungen von Zukunft und der Welt an?
Ja, eher, ich mag träumen und einfach verschiedene Vorstellungen und Fantasien erleben und
so wie Tagträume, ja?
Tagträume, wenn ich im Bus fahre oder im Straßenbahn und Musik höre, das hilft mir, mich zu entspannen. Also ich mag es.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Dort, wo meine Tochter, mein Mann und mein Laptop sind, also überall in der Welt. Theoretisch kann ich zu Hause sein.
Ja, das ist sicher nicht ganz unerheblich, wenn man so viele Ortswechsel im Leben erlebt hat wie Sie. Oder so gravierende Ortswechsel, wie Sie erlebt haben. Welche Musik hat jüngst berührt?
Ich mag britischen Old-School-Rock. Und in der letzten Zeit, also die letzten 2-3 Jahre, höre ich sehr viel ukrainische Musik, Folkmusik und Rockmusik. Und besonders berührt hat mich zuletzt Leleka und ihre Lieder. Das ist da auch eine ukrainische Sängerin, die in Berlin lebt und es berührt mich sehr, was sie macht.
Mhm. Die Ukraine jetzt vertreten wird in Wien beim Eurovision Song Contest.
Das ist ganz cool, ich freue mich für sie.
Welches Buch hat sie zuletzt bewegt?
Oh, viele, viele Bücher.
Sie sind so eine Vielleserin, ne?
Jetzt in der letzten Zeit habe ich leider nie so viel Kraft und Zeit zu lesen, aber eigentlich, ich mag es. Es ist auch wichtig für mich. Ich kann dann auch runterkommen, wenn ich Bücher lese. Und ich moderiere seit 5 Jahren so ein Lesecafé in Dresden. Wir treffen uns einmal pro Monat und dann besprechen wir ein Buch, meistens auf Ukrainisch. Und zuletzt, was mich berührt hat, das war sehr beeindruckt, der Roman Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov. Das ist ein Autor aus Bulgarien. Und außerdem, also wir lesen immer die Bücher und Literatur von verschiedenen Ländern. Und das war zum Beispiel auch die Bücher von Wojciech Tochman aus Polen. Er macht sehr coole literarische Reportage, sehr authentisch. Und auch die Bücher von Slavenka Drakulic, Als gäbe es mich nicht, oder Hales Husseini, Drachenläufer, das ist ein Autor aus Afghanistan. Also ich lese viel und gern und es gibt so viele Bücher, die mich wirklich beeindrucken und die auch zeigen, dass unsere Welt so groß ist.
Ja, Sie
eigentlich
haben jetzt 4 Bücher aus 4 Ländern genannt.
Genau, ja, das ist das Konzept.
In welchen Sprachen lesen Sie?
Also ich lese meistens auf Ukrainisch und auf Deutsch. Auf Englisch habe ich ganz lang nicht mehr gelesen und auf Russisch auch jetzt nicht mehr, weil irgendwie in der letzten Zeit Ja, also ich habe auch keine Bücher. Also ich würde natürlich jetzt keine Bücher aus Russland bestellen oder so. Mhm. Und
um die Wirtschaft dort nicht zu unterstützen.
Genau, ja, mhm. Das will ich auf keinen Fall machen. Und ansonsten, es gibt die Bücher, die ich mitgebracht habe, noch aus Odessa, aber die habe ich schon gelesen und das ist eher Nostalgie und ja, aber so neue Bücher bestelle ich nur auf Ukrainisch, auch die Übersetzungen. Mhm. Und deutsche Sprache ist auch so dominant, dass ich teilweise gar nicht mehr die englische Sprache so benutzen kann wie früher.
Sie sprechen ja noch mehr Sprachen, das hatte ich jetzt so im Hintergrund, als ich die Frage gestellt habe. Ne?
Naja, nicht so wirklich. Also ich würde schon sagen, dass ich 4 Sprachen beherrschen, also Russisch, Ukrainisch, Deutsch und Englisch. Mhm. Und ich habe Hebräisch mal gelernt, aber ich kann nur so Shalom sagen, obwohl ich habe mindestens 1 Jahr Hebräisch gelernt und dann habe ich noch 1/2 Jahr in Israel gebracht, aber
das ist schon. Sie kommen aus einer jüdischen Familie und es hätte auch Israel werden können, das Land, in dem Sie sich niederlassen 2019, was dann Deutschland geworden ist, wenn ich es richtig erfasst habe, ne?
Mhm. Ja, also ich wollte auf jeden Fall mal in einem anderen Land leben, obwohl ich damals das gar nicht wusste, was es bedeutet, eine Migrantin zu sein. Und ich hatte sehr theoretische Vorstellung, weil das ist schon sehr herausfordernde Erfahrung. Und damals dachte ich entweder Israel oder Deutschland. Ich wusste es nicht. Und wir waren mit meinem Mann in Israel. Wir haben da ein Praktikum in einer Klinik in Haifa gemacht. Und dann haben wir uns für Deutschland entschieden.
Und jetzt haben wir schon ein bisschen was über Sie erfahren. Es gibt diesen Mann, es gibt offensichtlich mindestens 1 Kind, 1 kleine Tochter.
Ja.
Sie sind Ärztin, Autorin. Und da bin ich jetzt gespannt und habe eine Vorstellung, wie die Antwort auf die letzte Steckbrieffrage ausfallen könnte, die da lautet, wie beginnt der Tag?
Der letzten Zeit beginnt mein Tag ganz früh und etwas chaotisch, weil ich Vollzeit in der Uniklinik arbeite und wir stehen um 6 Uhr auf und um 7 ist mein Kind schon in der Schule, also 1. Klasse und dann fahren wir zur Arbeit ins Krankenhaus, weil mein Mann auch da in der Uniklinik arbeitet, aber woanders. Genau, und es war jetzt wirklich sehr chaotisch und anstrengend und auch sehr schön, weil ich habe viel Erfahrung als Ärztin gesammelt natürlich und jetzt ab 1. März mache ich eine kleine Pause und ich will 1/2 Jahr oder mal sehen, vielleicht ein bisschen länger Zeit auch Literatur widmen, weil in den letzten 6-7 Jahren habe ich ganz intensiv meine Zeit und Raum, die ich hatte, nur Medizin gewidmet und ich will es einmal anders machen.
Irina Fingerova, zu Gast bei MDR Kultur. Sie sind bei uns 4 Jahre ungefähr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und haben mit Zugwind jetzt einen Roman vorgelegt mit einer Hauptfigur, die Ihnen selbst sehr ähnlich ist und in dem man viel darüber erfährt, wie Menschen unter dem Krieg leiden. Schreiben haben Sie uns mal erzählt, muss man so, als ob man allein in der Dunkelheit tanzt. Was bedeutet das?
Als ob es niemand niemals liest. Also ich finde, man muss sehr ehrlich sein, damit es ein gutes Buch wäre. Mhm. Und manchmal, um ehrlich zu sein, das ist natürlich, das macht Angst und das ist herausfordernd. Und deswegen am besten denkt man, ja, das liest niemand. Und dann schreibt man einfach so, wie es ist. Und dann muss man mutig sein.
Sie haben bislang Erzählungen, Romane, Theaterstücke, Essays und auch Kinderbücher veröffentlicht. Ganz neu jetzt dieser Roman, Ihr dritter Roman, aber der erste, den Sie in Teilen auf Deutsch verfasst haben. Und Sie haben für dieses Buch Mira Seemann erfunden, die Ich-Erzählerin. Die erlebt vieles, was auch Sie erlebt haben und erleben. Sie ist Ärztin, Mutter, Ehefrau mit jüdisch-ukrainischen Wurzeln. Sie hat zu tun mit ukrainischen Patienten, die Schlange stehen, Schlafstörungen haben, Panikattacken, Erschöpfungssyndrome und auf der Suche sind nach, ja, nach was? Nach Trost, nach Verbindung, nach Unterstützung, gar nicht so sehr nach medizinischer Hilfe?
Ja, stimmt. Also viele waren so verzweifelt und auch verloren am Anfang an, weil die haben totalen Kontrollverlust erlebt, weil Migration ist schon ganz schwierig an sich, aber die Flucht ist noch was anderes. Und meistens sind sie wegen Sprachbarriere zu mir gekommen, weil es nicht so viele ukrainischsprachige oder sogar russischsprachige Ärzte und Ärztinnen gäbe. Also es gab viele Patientinnen und Patienten, die tatsächlich somatische Sachen hatten und viele haben onkologische Erkrankungen, die gar nicht davor diagnostiziert wurden. Mhm. Und viele waren einfach seit Jahren nicht mehr beim Arzt und dann müsste man am Anfang an, also die ganze Therapie einstellen, weil sie mit superhöhen Blutdruck und Blutzucker gekommen sind. Also es gab natürlich alles und viele ältere Menschen, aber es gab natürlich sehr viele Menschen, die einfach viele komplizierte Gefühle haben und sie waren erschöpft und sie konnten gar nicht schlafen und sie wussten gar nicht, warum geht es mir so schlecht eigentlich.
Und davon schreiben Sie, wie Sie uns erzählt haben, als ob Sie im Dunkeln tanzen. Also Sie lassen das aus sich herausfließen. Natürlich diese Geschichten der Patienten entfremdet, sodass da auch ein gewisser Schutz da ist für die Menschen, deren Geschichten Sie da mitverarbeiten. Und Sie schreiben dann eben auch über Mira und deren Erfahrung. Was würden Sie sagen, was war es, was mit diesem Buch aus Ihnen heraus wollte und zu einer Geschichte werden wollte, der dann irgendwann auch andere Menschen folgen? Wovon wollten Sie erzählen? Lässt sich das fassen in ein, zwei Sätzen?
Ich versuche es. Auf jeden Fall wollte ich zeigen, der Krieg ist nicht vorbei und die Folgen sind auch noch da und sie werden noch kommen. Und für mich war es ganz wichtig zu zeigen, dass Mira auch eine lebendige, normale, abnormale Frau ist, dass sie nicht nur die Funktionen erfüllt als Ärztin, als Aktivistin, weil sie hat sich auch für die Hilfe für die Ukraine engagiert, als Ehefrau, als Tochter, als Migrantin. Sie wollte auch zeigen, sie ist ein Mensch und es kann auch mit uns alle passieren, wir wissen es nicht. Und die Welt ist ganz fragil und als sie es verstanden hat, wie fragil die Welt ist und die Weltordnung auch und dass sie sterblich ist und dann müsste sie herausfinden, wie sie damit umgeht. Dann kam eigentlich dieser Zugwind und ich wollte es zeigen, der Krieg kann überall passieren, es kann mit jedem passieren und deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu reden. Das ist vielleicht die erste Sache und die zweite. Ich hatte so einen Luxus, ich bin raus aus meinem ukrainischen Bubble, ich als Autorin und ich habe viele Menschen aus verschiedenen Städte, Dörfer erlebt, die alle verschiedene Optik haben und verschiedene Ansichten. Und ich habe diese Geschichten gesammelt und das ist wichtig, dass ich jetzt darüber reden darf, weil es gibt sehr viele Menschen in der Ukraine und auch hier geflüchtete Menschen, die nicht mehr in der Ukraine sind und die haben alle traumatische Erfahrungen gehabt, sozusagen absolut unterschiedliche traumatische Erfahrung und das kann man sich gar nicht theoretisch vorstellen, das muss man erleben und sie können gar nicht miteinander kommunizieren, weil manchmal vergleichen sie diese Erfahrung und wenn man mit einem Kind jetzt im Winter in Kiew ohne Heizung und Strom in einer kleinen Wohnung war und draußen ist minus 20 Grad, dann denkt man, naja, die sind da in Berlin und trinken Cappuccino und machen Posten in Instagram, was könnte hier anstrengend sein? Aber es ist tatsächlich sehr anstrengend und deswegen finde ich, es ist wichtig, dass ich auch darüber erzählen darf, aber auch als Ärztin, weil dann kann ich die gewisse Distanz schaffen.
Und Sie, ich freue mich, dass Sie gesagt haben, Sie nehmen uns mit in dieses Buch und geben uns einen Eindruck von der Geschichte. Ganz kurz, wir lesen den Einstieg, die ersten zwei Seiten.
Sehr gern. Ich heiße Mira Zeyman. Am 24. Februar 2022, im Alter von 28 Jahren, bin ich endgültig erwachsen geworden. Wie mir das klar wurde, ein Zugwind hat sich in mir eingenistet. Ich habe eine Tochter, einen Ehemann, ein Zahnimplantat und Zellulite am Hintern. In der Gesäßtasche meiner Jeans steckt, wohin ich auch gehe, eine Schachtel Zigaretten. Dann sind da noch eine Wohnung in der Ukraine und eine Kiste voller Dokumente und Diplome in Deutschland. Ein Kalender mit Arztterminen für die ganze Familie und eine Sammlung von Kühlschrankmagneten aus Urlauben, für die ich selbst aufgekommen bin. ein paar graue Haare und Fältchen um die Augen. Zwei Gedichtbände mit Liebeslyrik. Die Erfahrung eines Umzugs in ein fremdes Land, der völligen Isolation während der Elternzeit in einer fremden Stadt, die Arbeit als Ärztin in einem gottverlassenen Krankenhaus, während drinnen und draußen die Pandemie tobt. Ich hätte schon längst erwachsen sein können, oder? Aber ich trug weder solide Klamotten noch eine seriöse Miene. Ich hielt es für das Dummste überhaupt, Angst vor Schmutz zu haben, während man ein Leben lebt, aus dem man sowieso nicht sauber hervorgeht. Ich glaubte, das Wichtigste, was man einem Kind beibringen muss, ist der Unterschied zwischen Gut und Böse und dass es Gerechtigkeit auf der Welt gibt und unsere Taten ein Bumerang sind. Während mein Bumerang von mir in einem verzweifelten Versuch, wenigstens irgendwas zu verändern, mit voller Kraft Auden weggeschickt, zu mir zurückflog, scrollte ich durch meinen Facebook-Feed und sah, wie Frauen ihre Söhne und Töchter begruben. Im Winter 2022 zogen Idealisten in den Tod. Schriftsteller, Ärzte, Journalisten, Ingenieure. Junge, leidenschaftliche, hingebungsvolle Menschen, die mit Geschichten darüber aufgewachsen waren, dass jeder Voldemort am Ende in Flammen aufgeht. Das Leben war auch vorher nicht immer leicht gewesen. Mich plagten abwechselnd Übelkeit und der glitschige Boden. Ich lief auf dünnem Eis oder balancierte auf einem Seil über dem Abgrund, ohne zu wissen, welche Richtung ich einschlagen sollte. Es kam vor, dass sich mein Leben abrupt änderte, als würde ein Pflaster von der Wunde gerissen, kurz und schmerzlos. Aber nie zuvor hatte sich ein Zugwind in mir eingenistet. Ich konnte mich immer gut von der Realität abschirmen und mir Wärme bewahren. Meine Fenster zur Welt waren stets hermetisch abgeschlossen. Ich putzte die Scheiben, sah klar, aber nie ließ ich zu, dass mir der Wind unter die Haut ging. Diesmal waren die Fenster mit Reif überzogen und ich brach mir beim Versuch, ihn abzukratzen, zwei Nägel ab. Es zog aus allen Ritzen.
Vielen Dank. Irina Fingerova mit einer Passage aus Zugwind, ihrem neuen Roman, der jetzt bei Rowohlt erschienen ist. Und da spürt man Zugwind sofort so was Eisiges, so eine Kälte, wo man wirklich Türen und Fenster gegen verrammeln möchte, vielleicht ein Kaminfeuer anzünden oder sich in eine Decke kuscheln, irgendwas, das unbarmherzig von draußen hereindringt. Aber Mira entdeckt, dieser Zugwind hat seinen Ursprung in ihrer Brust. Wie das?
Zwischen den Schlüsselbeinen.
Ja.
Ja, das ist so eine Metapher für diese existenzielle Leere, vielleicht auch eine depressive Episode, die damals Mira erlebt hatte, weil sie plötzlich verstanden hat, ich bin sterblich, ich habe auch keine Kontrolle mehr, also totale Kontrollverlust. Und sie war auch ganz hilflos und kraftlos am Anfang an und sie wusste gar nicht, wohin mit mir, was soll ich jetzt machen und wie kann es doch sein, dass die Welt sich so, dass die Welt es erlaubt. Also das war wirklich ganz komisch, was sie damals alles erlebt hat und sie könnte gar nicht mehr schreiben, weil sie fand, es gibt keinen Sinn jetzt, Gedichte zu schreiben oder Belletristik zu schreiben, also das macht absolut keinen Sinn und irgendwann hat sie bemerkt, also sie hat auch, das ist schon autobiografisch, Spenden gesammelt für die medizinische Ausrüstung für die Ukraine. Und dann hat sie bemerkt, okay, ich kann doch, oder ich habe es bemerkt, also in diesem Sinn wir beides, ich kann doch einen Text schreiben und danach Spendenaufruf machen und danach auch Geld sammeln und sozusagen die Wörter in Verbandmaterialien konvertieren.
In den Dienst einer Sache stellen.
Genau, und das
wirksam werden.
Ja, und das gibt wieder Kraft und auch die Kontrolle. Und irgendwie hat sie es geschafft, das zu gewinnen. Ja, nicht immer.
Alles bestimmt?
Alles bestimmt. Mhm. Und dass es nicht nur die Leere wäre, sondern auch die Raum. Und die Raum kann man auch erfüllen. Und das hat sie auch geschafft.
Interessant, Sie haben Ihrem Buch die Zeilen von Paul Celan vorangestellt. In der Luft, da bleibt deine Wurzel. Da, in der Luft. Also im leeren Raum. Ist das das Gefühl, mit dem Mira durch die Zeit geht?
Ja, genau. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen ähnlich. Dieses Gefühl, wie kann man jetzt überhaupt etwas schreiben? Also ich glaube, viele jüdische Dichter und vor allem Paul Celan haben auch das gesagt, wie kann man überhaupt jetzt die Wörter nach Holocaust erfinden? Und das, glaube ich, kann ich auch gut nachvollziehen.
Und, weil da erstmal eine Sprachlosigkeit ist, wenn man die Zustände in der Welt sieht.
Und man merkt, es macht alles keinen Sinn. Also man ist nicht so
machtvoll,
wirklich bewaffnet mit Wörtern, sondern es gibt Panzer und ja, also jemand nimmt so einen Panzer und dann kommt einfach vorbei und darf alles machen, was er will. Aber eigentlich, das stimmt nicht. Wir können ganz viel mit unseren Wörtern erden, aber das muss man erstmal verstehen.
Irina Fingerova zu Gast bei MDR Kultur und wir hören Lilika.
Десь узявся Іванко, десь узявся Іванко, січе рубай дерево, куди глянеш зелено, Іванко. Десь узявся Іванко, десь узявся Іванко, січе рубай дерево, куди глянеш зелено, Іванко. Всіх дівчат він розігнав, всіх дівчат він розігнав, січе рубай дерево, куди глянеш зелено розігнав. Лише Марійку собі взяв, лише Марійку собі взяв, січе рубай дерево, куди глянеш зелено собі взяв. Повів її у садок, повів її у садок, січе рубай дерево, куди глянеш зелено у садок. Наривав її яїдок, наривав її яїдок, січе рубай дерево, куди глянеш зелено яїдок. Єже Марійко яєтке, о єже Марійко. Забувайся за дівки, січе рубай дерево, куди глянеш зелено за дівки.
MDR Kultur trifft Irina Fingerova, geboren in Odessa, einer Stadt, Frau Fingerova, in der es in den letzten beiden Wintern immer wieder russische Drohnenangriffe gegeben hat, aus der wir hören, kein Strom, kein Wasser, keine Heizung im Winter, gelegen an der Schwarzmeerküste, nur ein paar hundert Kilometer entfernt von der Krim. Wie absurd, wie surreal, wenn diese Worte passen, fühlt sich das an, das zu beobachten, von Dresden aus, wo Sie jetzt zu Hause sind?
Es ist schon ganz skurril und ich habe neulich eine Interviewreihe durchgeführt und danach ein Essay geschrieben für Süddeutsche Zeitung Magazin über Blackout in Odessa und Kiew. Und deswegen habe ich auch sehr viel mit meinen Freundinnen und Freunden aus Odessa und Kiew darüber geredet, wie es jetzt ist, im Winter, wenn es gar keine Heizung und Strom gibt, das zu überleben.
Kann ich kurz zwischenfragen, wie reden Sie mit denen? Das muss ja auch ein Problem sein, dass man überhaupt Kommunikation aufrechterhalten kann, weil man Handys auch laden muss.
Ja, also per WhatsApp.
Das geht schon,
das
ja.
Das geht. Hm.
Die Eindrücke?
Die Eindrücke waren sehr unterschiedlich, aber alle waren viel mehr optimistisch als ich zum Ach. Beispiel. Und es ist schon so, das ist ein Paradox. Ich lese viel mehr Nachrichten. Ich weiß immer, wo es eingeschlagen hat. Also ich bin viel besser informiert als zum Beispiel mein Bruder.
Der vor Ort ist.
Der vor Ort ist und er hat nur so ein altes Handy, also wirklich kein Smartphone, weil er findet, ja, wer braucht das schön? Und er liest keine Nachrichten und er hat auch kein App. Also es gibt so ein App, damit man überhaupt weiß, ob man dann im Keller muss und ob es jetzt...
Wie so eine Notfallwarn-App, ja, sowas.
Ja, so ob jetzt gerade ein Luftangriff wäre, aber das benutzt wäre er noch seine Frau gar nicht. Und viele Freundinnen von mir mit Kindern, die ignorieren das auch teilweise, weil sie können es nicht aushalten, ja, auf Dauer geht es auch nicht.
Aber wollen Sie mir sagen,
Zeit?
Sie und andere Ukrainer im Ausland haben diese App an und wissen dann immer, wann dort die...
Ja, also ich habe diesen App
Angriffe sind?
Nicht, weil Aha. es ist schon zu aufwendig ja. und man weiß gar nicht, wann es kommt und es ist auch ganz laut, aber viele machen es trotzdem, obwohl sie hier schon seit Jahren leben. Ich mache es nicht, aber ich habe viele... Ja, Abos für verschiedene Medien und viele Freundinnen. Also ich weiß immer, wo und wann. Und ich wollte nur sagen, das ist sehr beeindruckend, diese Nachbarschaft und wie die Menschen immer füreinander da sind, weil es gibt viele Wärmepunkte und in jedem Supermarkt, in jedem Laden kann man das Handy aufladen und es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten für ältere Menschen, dann irgendwo das warme Essen zu holen und in jedem Mehrfamilienhaus gibt es so einen Chat in WhatsApp, wo man dann besprechen kann, ob jemand gerade einen Strom hat oder vielleicht Powerbank. Es gibt so viele Hilfe und die Menschen kommen auch zurecht.
Sie wissen das auch aus eigener Beobachtung, weil Sie zurückgereist sind nach Odessa. Ihre Großmutter hat dort noch gelebt und Sie waren, war es Mai? Und dann nochmal im September letzten Jahres nochmal dort. Wie haben Sie die Stimmung in der Stadt erlebt?
Also meine Großmutter ist leider im September 2025 gestorben. Dann war ich jetzt das letzte Mal in Odessa. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut darauf, dass wir haben im Mai eine große Party für sie organisiert, weil sie ihr 95. Geburtstag hatte und wir haben mit meinem Bruder wirklich eine coole Party organisiert und sie war auch ganz fit und wir haben Napoleon-Torte bestellt, das ist ihre Lieblingstorte und es gab Musik und viele Freundinnen, die ein bisschen jünger sind, so 80 zum Beispiel und dann haben wir zusammen getanzt und ich habe auch eine Fotografin eingeladen, das war wirklich eine wunderschöne Party und ich hatte auch ein Gefühl, wir verabschieden uns jetzt. Und es ist auch so.
So war es dann auch.
So war es dann
Das war
auch.
Sicher nicht einfach.
Genau. Und die Stimmung in der Stadt, es ist, einerseits kriegt man es mit, dass es verzweifelt ist. Also alle sind so, ich weiß nicht, die Stadt wimmelt vom Leben. Es ist super laut, es gibt super viele Konzerte irgendwo auf der Straße, alles ist offen. Und ich war im Mai und das war schon Sommer. Und es gab so viele Menschen am Strand. Also ich war zwei Wochen davor in Nizza mit meinem Mann ganz kurz. Also wir waren da zu zweit, das erste Mal seit Jahren und das war sehr schön. Und als ich in Odessa war, ich dachte, okay, also das war viel mehr lebendiger, sonniger und ich hatte ein Gefühl, dass man wirklich dort ein Leben feiert, sogar im Vergleich mit Nizza. Und das fand ich absolut skurril und wunderschön gleichzeitig. Und alle sind einerseits erschöpft, aber andererseits, sie haben es gelernt und auch sich geübt, dass glücklich zu sein ist eher innerer Zustand und es muss gar nicht von den äußeren Umständen abhängig sein.
Ja. Die Gleichzeitigkeit von völlig gegensätzlichen Dingen. Wenn Sie darüber schreiben, machen Sie das auch, weil Sie ganz viel Humor benutzen? Oder würden Sie sagen, Ironie und Sarkasmus eher als Humor?
Ja, ich benutze das alles.
Das hilft Ihnen, ne?
Ja, also ich mag Sarkasmus, ich mag schwarzer Humor und Ironie, mag ich vor allem. Und ich finde, unser Leben ist halt einfach so. Unser Leben ist absurd und surrealistisch. Und wenn man wirklich ein realistisches Buch schreiben will, damit das auch überzeugend wirkt. Es muss absurd sein. Und ohne Humor, ja, schaffe ich es auch gar nicht zu leben, weil das ist auch meine Art der Distanzierung und das hilft.
Jetzt haben Sie ja dieses Buch in mindestens 2 Sprachen geschrieben, vielleicht sogar mehr. Ihre Muttersprache ist Russisch, Sie sprechen im Alltag viel Ukrainisch, lesen Ukrainisch, haben Sie uns vorhin erzählt, aber dieses Buch ist zum Teil auf Deutsch geschrieben worden. In welcher Sprache funktioniert denn diese heilsame Ironie am besten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ja, ich bin bilingual gewachsen, also auf Russisch und Ukrainisch auf jeden Fall. Und auf Deutsch teilweise schon, aber ich glaube, die Sprachbarriere, es geht nicht nur um die Sprache, es geht auch um diese Mentalität und kulturelle Code. Und ich glaube, ich fühle mich manchmal gebremst, weil ich weiß gar nicht, ob jetzt nicht zu krass wäre, was ich sagen würde.
Weil Sie die Codes nicht so genau kennen, wenn Sie in einer Sprache Humor verwenden, die Ihnen nicht so vertraut ist. Und dann sind Sie nicht ganz sicher, wie dünn ist das Eis, auf dem ich gerade bin. Meinen Sie das?
Ja, und dass ich auch das vielleicht nicht so elegant machen kann. Weil manchmal, wenn man schon böse Witze macht, muss man auch diplomatisch und elegant
Kurven ziehen, ja.
Sein. Und manchmal auf Deutsch traue ich es mir nicht zu, obwohl ich mache es trotzdem.
Super.
Ja, aber meistens ja, nicht sofort. Ich brauche dann die Zeit dafür. Also wenn es jetzt irgendwie neue Umgebung wäre, dann bin ich schon viel mehr vorsichtig.
Sie sind ja jetzt mit dem Buch viel auf Lesereise. Da können Sie das ja austesten mit dem Publikum, was funktioniert, wo das Lachen echt ist und wo
ja, das kann ich sicherlich
Beklemmung
machen.
Im Raum ist.
Aber ich habe auch die nette Witze, also nicht nur die
ganz
böse.
Bestimmt, ganz ja. Bestimmt. Was ist das Schreiben für Sie? Ist das Selbsttherapie?
Auf jeden Fall. Aber nicht nur. Aber ich glaube, mit diesem Buch habe ich auch für mich endlich es geschafft, Zeit und Raum zu haben, das alles zu bearbeiten, was mit mir und mit meiner Familie in den letzten Jahren passiert ist. Mhm. Weil es war alles sehr intensiv mit einem kleinen Kind und Umzug. Also, weil wir sind auch umgezogen. Davor lebten wir in einer kleinen Stadt.
Sie sind in Kamenz erstmal angekommen in Deutschland. Ich glaube, für
genau,
3 Jahre am Anfang.
3 Jahre, ja. Dann sind wir nach Dresden gezogen und meine Eltern waren auch da und ganz viele Angehörige und viele Anträge für Sozialamt und Jobcenter und so, weil sie alle gar keine Sprache beherrschen. Und das war schon intensive Zeit für uns alle. Und das war für mich auch eine Art Vermeidungsverhalten. Ich müsste das alles gar nicht bearbeiten und erleben, sondern ich hatte viel zu tun.
Sie waren
und
sehr, sehr aktiv.
Humanitäre
Die Arbeit
Hilfe
hat Sie gerettet.
Und ja, ja, es hat mich abgelehnt und dann hatte ich endlich eine Möglichkeit, das alles zu bearbeiten im Buch. Und außerdem, außer dieser psychotherapeutische Rolle, okay, ich kann so ein bisschen Geld für Psychotherapie sparen vielleicht, aber es ist so eine Freiheitszone für mich, weil ich kann über alles schreiben und ich habe ein Gefühl, ich bin ein freier Mensch, wenn ich meine Texte schreibe, weil ich kann es mir erlauben, überhaupt alles sagen, was ich will.
Ja.
Und das ist ein schönes Gefühl.
Sich den Raum so zu nehmen, ja.
Ja.
Wenn Sie jetzt ab März sagen, ich nehme mir frei vom Ärztinnensein. Geht es dann darum, in diesen Raum noch mehr reinzugehen?
Ja, und auch ein bisschen, ich will mich ein bisschen verlangsamen.
Ach so. Ja. Ja, lassen Sie uns kurz drüber reden, was Sie alles machen. Also alles werden wir gar nicht besprechen können, völlig aussichtslos. Dafür passiert zu viel im Leben von Ihnen. Sie haben anfangs Kurzgeschichten geschrieben und waren damit auf so Poetry-Slam-Bühnen. Und die waren alle nicht so perfekt, also haben Sie selbst eine erfunden. Das ist schon mal eine Sache, die Sie noch in Odessa gemacht haben. Dann sind Sie nach Dresden gekommen, haben uns schon erzählt, Sie haben dann Hilfe organisiert ab Februar 22 für die Ukraine. In Dresden haben Sie etwas gegründet, das Sie das ukrainische Haus nennen. Was passiert da?
Also, ich habe es nicht gegründet. Ich habe den Verein gegründet mit einer Journalistin aus Kiew, Frau Dr. Tetjana Ivanchenko. Diesen Verein haben wir gegründet, weil wir ein Lesecafé machen wollen. Und das war im Jahr 2021. Und nach dem Beginn des großen Krieges waren wir der einzige ukrainische Verein in Dresden. Und deswegen lief alles über uns sozusagen. Und das war die Idee von Frau Dr. Ivanchenko, ein ukrainisches Haus zu begründen, so ein Begegnungs- und kulturelles Zentrum für die Ukraine. Und ich habe sie natürlich unterstützt. Ich habe meistens mich für die humanitäre Hilfe und medizinische Ausrüstung, Spenden sammeln und so beschäftigt. Und dann haben wir auch viele kulturelle Projekte gemacht. Zum Beispiel, wir haben ein Projekt gemeinsam heimatlos mit einer Journalistin und Fotografin aus Kharkiv, Vira Dumke, gemacht. Und das war eine Interviewreihe mit geflüchteten Menschen aus verschiedenen Ländern. Und dann haben wir auch eine Lesung gemacht und sie sind dazugekommen, auch mit ihrer Familie. Und das war sehr, sehr schön, weil wir wollen auch dieses Umtausch ermöglichen. Und es gab die Familien aus Eritrea und Libyen, Syrien und natürlich auch aus der Ukraine. Und das ist für uns besonders wichtig, dass ukrainisches Haus für alle offen ist.
Ja.
Und es existiert bis jetzt. Und ich bin nicht mehr im Vorstand, weil es war wirklich zu viel. Hm. Aber jetzt hat Natalia Bock es übernommen. Und ukrainisches Haus ist ein sehr wichtiger Ort, wo 500 Kinder und mindestens genauso viel Erwachsene versorgt sind. Sie haben da unterschiedliche Unterrichten, Lesungen, Lesecafé, Filmclub und viele coole Sachen. Und auch Seniorentreffen, wo sie Gitarre spielen und zusammen Tee trinken.
Würden Sie sagen, Dresden ist inzwischen eine Stadt, in der Sie sich wohlfühlen, in der Sie gut angekommen sind?
Ja, ich fühle mich wohl in Dresden, aber ich bin natürlich auch in meinem gemütlichen Bubble, wo meistens Ärzte und Künstler sind. Und ich habe noch dieses ukrainische Bubble, also das ist natürlich für mich optimal, aber ich kann es mir vorstellen, dass es kann auch anders sein.
Ihre Tochter, die ist ja hier geboren und wird dann zu einer Generation gehören, die man postmigrantisch nennen kann. Was denken Sie, braucht Ihre Tochter, was braucht die an Erklärungen und wie stellen Sie das an, wo sie herkommen, warum sie hier sind?
Ja, also sie hat auf jeden Fall diese vielfältige Identität und wir können nichts damit machen und ich erzähle schon ganz viel und ganz ehrlich, aber sie ist hier in Deutschland geboren und Deutsche ist ihre Muttersprache und sie war in einem deutschen Kindergarten, sie geht in die deutsche Schule, also sie hätte dann auf jeden Fall deutsche Mentalität und es ist auch sehr schön, dass es so wäre, aber sie weiß, dass wir aus der Ukraine kommen und dass wir Judinnen sind mit ihr, also sie weiß es, aber ich mache jetzt keinen Druck, weil es gibt viele ukrainische Frauen, die sagen, ja, meine Kinder kommen immer mit, wenn ich zur Demo gehe und so, also manchmal nehme ich auch meine Tochter mit, aber ich mache keinen Druck, sie darf es selber entscheiden. Sie hat viel mehr Werkzeug für ihr Weltbild sozusagen, sie kann mehrere Sprachen und mehrere Witzen und sie wird sicherlich noch verschiedene Bücher lesen. Also sie ist sozusagen eine Trägerin von zwei verschiedenen kulturellen Koden.
Stellt sie Fragen zum Krieg?
Ja, sie stellt sehr viele Fragen zum Krieg. Sie interessiert sich, weil ich fand, es wäre auch doof, es gar nicht zu erwähnen und das nicht zu erzählen, weil es gibt die Freundinnen von mir mit Kindern, die auch geflohen sind. mit kleinen Kindern und sie erzählen das gar nicht oder wenig. Aber ich finde, die Kinder sind so schlau, sie spüren alles und man muss es erklären, warum jetzt die Eltern gestresst sind oder warum etwas anstrengend war oder warum jemand traurig ist, weil sie spüren es und sie haben keine Erklärung und dann vielleicht denken sie, ja, ist es wegen mir oder sie fühlen sich einfach unsicher. Ich glaube, die Kinder, die brauchen auf jeden Fall Alltag, Struktur und sichere Umgebung. Und sichere Umgebung bedeutet auch, dass man transparent alles mit Kindern bespricht. Deswegen erzähle ich es alles, wie es ist. Ich versuche das auch ohne Propaganda zu machen, weil es gibt natürlich nur die russische Propaganda, sondern auch die ukrainische. Es gibt immer die Narrative, die man so weiter transliert. Und ich versuche irgendwie objektiv zu bleiben und keinen Druck zu machen.
Irina Fingerow war zu Gast bei MDR Kultur.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
In meiner Jugend war Scarlett O'Hara aus dem Buch Gone with the Wind ein Vorbild für mich. Also ich finde es jetzt ein bisschen lustig, aber es war tatsächlich so, weil sie so eine starke, schöne Frau ist, die hier und jetzt lebt und immer weitermacht. Und dieser Satz, darüber denke ich, morgen nach, hat mir lange geholfen. Das ist klar, das ist natürlich Vermeidung und so, aber es funktioniert gut und ich lasse
diese Entschlossenheit, darüber denke ich morgen nach, jetzt ist Handeln dran, ja?
Ja, und eigentlich, das hilft auch, weil manchmal braucht man viel mehr Ressourcen, um etwas zu bearbeiten und dann ist es auch gut, das zu verschieben.
Die Zeit ist schon so vorangeschritten, wir schaffen nicht mehr alle Fragebogenfragen, aber ich würde Ihnen gerne diese stellen. Woran glauben Sie?
Im Grunde bin ich Agnostikerin, aber ich glaube, dass man ein guter Mensch sein sollte, um in guten Beziehungen mit der Welt und dem Universum zu leben. Ja, also das ist einfach wichtig, mit den eigenen Prinzipien und Werten zurechtzukommen und sich treu zu bleiben. Und ich finde, wenn man sich von seinen Werten entfernt, wirkt es früher oder später negativ auf die körperliche und mentale Gesundheit aus.
Sie sind 2019 nach Deutschland gekommen und das heißt, dass Sie Ihre Bewegung, Ihre Migration hierher eigentlich keine Flucht war, sondern eine Entscheidung, ich weiß nicht für was. Was haben Sie gesucht? Was würden Sie sagen? Freiheit? Möglichkeiten? Neue Kontexte? Abenteuer?
Ich dachte, ja, es wäre so schön, mal in einem anderen Land zu leben und ich habe viel Dr. House angeschaut und viele andere medizinische Serien und dann dachte ich, es wäre so cool, in Deutschland als Ärztin zu arbeiten, aber ich habe es total unterschätzt, also wie es ist, nach einem fremden Land zu ziehen und dann bin ich auch fast sofort schwanger geworden und dann war es auch eine absolut andere Geschichte, weil ich war dann mit einem kleinen Kind sozusagen ohne Unterstützung von meiner Familie auch in einer kleinen Stadt und das war ein absolut anderes Leben und ich glaube, ich müsste mich daran gewöhnen. Es hat auch gedauert. Die ersten 3 Jahre wollte ich auf jeden Fall nach Odessa und ich hatte Heimweh. Und dann ging es.
Es gibt eine ganz fantastische Passage in Ihrem Buch, in dem Sie das beschreiben. Da schreiben Sie, seit ich mich in Deutschland und im sozialen Koma befanden, habe ich immer gewusst, dass ich zurückkehren konnte. Das gab mir Kraft. Jedes Mal, wenn mich der Kassierer im Supermarkt nicht verstand, die Schaffnerin im Zug oder der Prüfer bei einer dieser verdammten Prüfungen, die ich ablegen musste, um hier als Ärztin zu arbeiten. Und darüber steht das Haus in Odessa, das mir Schutz vor Misserfolgen bot, war nun selbst auf den Schutz der Flugabwehr angewiesen. Und ich versuche mir vorzustellen, jemand, der hier ist und das miterlebt, wie da der Krieg ins Land kommt. Und dann kamen noch andere Dinge dazu. Sie hatten selber Covid irgendwann, 22 oder so. Der Überfall der Hamas am 7. Oktober auf Israel, das haben Sie dann auch hier erlebt. Das heißt, Sie müssen eigentlich unter Schock gestanden haben, ganz oft in dieser Zeit.
Ja, also das war schon eine ganz schockierende Erfahrung mit Pandemie. Und das war meine erste ärztliche Stelle und mein Kind war noch sehr klein und ja, man wusste halt nicht, wie man dann weitermachen soll. Und ich glaube, Ja, vielleicht hatte ich auch damals ein bisschen Zugwind gespürt, weil das war schwierig, aber irgendwie habe ich mich damals auch gut geübt, nicht nur draußen nach Ressourcen zu suchen, sondern auch drinnen.
Zugwind heißt der Roman, in dem Mira Seemann eben Ähnliches erlebt. Und da gibt es so ein Element von magischem Realismus. Mira, die Protagonistin, hat Zugriff auf die U-Bank. Da kann sie auf Kredit Kraft bekommen ohne Rückzahlungsfrist. Und die teilt sie dann mit vollen Händen wieder aus, sieht bis zu 40 Patienten am Tag. Haben Sie eine U-Bank? Was wäre die U-Bank für Sie als Abschluss?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, viele Frauen benutzen so ein U-Bank, weil es ging hier nicht nur um Katastrophe oder verschiedene Krisen, sondern vor allem auch um die Mutterschaft, um diese Care-Arbeit, die man auch sehr häufig unterschätzt. Und man braucht unglaublich viel Ressourcen, um etwas Schönes für Kind machen zu können. Und ich glaube, das können wirklich viele, viele Frauen nachvollziehen, wenn du gar keine Kraft mehr hast und du bist zu Hause nach der Arbeit und dann kommt das Kind und will mit dir spielen und dann irgendwie findest du diese Kraft und dann habt ihr ein magisches Moment zusammen.
Zugwind von Irina Fingerova, übersetzt von Jakob Waloschik, ist im Rowohlt Verlag erschienen. Die nächste Lesung gibt es Ende März im Sozietätstheater in Dresden. Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder und in der kommenden Woche ist Regina Bittner bei uns zu Gast, die Leiterin der Bauhaus Akademie und stellvertretende Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.